Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Ich bin Christian Ziemek und mit mir steht André Schmidt hier in unserem kleinen Studio. Er ist der Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins und hat sich mit dem Produktmanager bzw. Entwickler von Specialized getroffen zum Thema EMTB. Hallo André.
Hallo.
Du hast den Namen für den Podcast vorgeschlagen, Quo Vadis EMTB. Für alle, die jetzt nicht die Asterix-Generation sind und wissen oder im Lateinunterricht aufgepasst haben, es bedeutet natürlich, wo geht's hin, wohin willst du EMTB? Warum hast du mit Jan Talawasek gesprochen? Was macht ihn zu dem Mr. Turbo, wie du ihn auch nennst?
Naja, Mr. Turbo einfach deswegen, weil Jan ist vor oder ist seit ganz, ganz vielen Jahren schon bei Specialized. Mountainbike-Entwickler, hat früher das Enduro mal entwickelt gehabt, das Epic entwickelt gehabt, das eine oder zwei Versionen des Stumpjumpers entwickelt gehabt und ist vor vielen Jahren aus Amerika weggegangen, also vor, ich glaube jetzt 2011 war es. Ist mit einer ganz kleinen Unit in die Schweiz gegangen mit der Aufgabe, das Thema E-Bike anzugehen.
Warum ausgerechnet in die Schweiz?
Sie wollten nach Europa zurück. Das war beim Jan, hat es, glaube ich, auch private Gründe gehabt, weil die Green Card seiner Frau ausgelaufen ist. Dann gab es mehr Möglichkeiten für Europa und die Truppe hat sich dann für die Schweiz entschieden, einfach um mitten in den Bergen zu sein, weil das war tatsächlich so ein ausschlaggebender Punkt dafür. Das waren am Anfang eine Handvoll Leute. Inzwischen sind es 35. Und ja, das erste Rad, was sie entwickelt hatten, war eigentlich ein Commuter-Rad, also ein Urban-Rad, das den Namen Turbo trug. Und seitdem heißen alle E-Mountainbikes, die von Specialized kommen, halt auch, haben immer noch den Beinamen Turbo, also Turbo Levo, Turbo Knevo. Und das, was jetzt ganz neu ist, ist das Turbo Levo SL. Da war ich letzte Woche bei der Präsentation, wo ich halt mit Jan Talawasek dann auch gesprochen habe. Und das ist sicherlich nochmal, das wird die E-Mountainbike-Welt jetzt nochmal so ein bisschen neu aufstellen, sag ich mal. Weil bislang hat man es so, dass die allerleichtesten E-Mountainbikes waren vielleicht mal so ganz knapp an der 20-Kilo-Grenze. Viel weniger war oder ist es mit den großen Motoren, sprich Bosch, Brose, Shimano, einfach nicht möglich. Es gibt ein paar Ansätze mit dem Fassur-Motor, die sind ein Tick leicht, aber auch noch nicht so wirklich leicht. Und das Levo SL jetzt ist wirklich leicht, also für einen E-Mountainbike, das wiegt in der zugegebenermaßen sehr, sehr teuren Top-Ausstattung, wiegt es knapp über 17 Kilo. Selbst in der günstigsten Variante mit Alurahmen sind es immer noch 19 Kilo. Ist natürlich dann schon wieder schwer, aber halt verglichen, was sonst auf dem Markt ist, wird ein Rad in der oder ein EMTB in der Preisklasse wahrscheinlich sonst auch halt 24 Kilo wiegen. Also es ist so ungefähr, wenn man es vergleicht mit dem normalen Turbo Levo, ist es 4 Kilo leichter.
Boah, 4 Kilo sind eine Welt, ja.
Vergleicht man es wiederum mit dem Stumpjumper, also weil es derselbe Federweg, alle drei haben quasi 150 mm vorne hinten, alle drei haben eine sehr, sehr ähnliche Geometrie. Das Levo SL hat jetzt sogar dieselbe Kettenstrebenlänge wie das Stumpjumper, das ist fast identisch. Vergleicht man es mit dem wiederum mit einer ähnlichen Ausstattung, dann wäre das Stumpjumper nochmal 4 Kilo leichter. Also es ist schon rein vom Gewicht her quasi 13 Kilo, 17 Kilo, 21 Kilo, so genau dazwischen. Und was den Motor angeht, ist es im Prinzip auch genau dazwischen. Klar, ein Biobike, also das Stumpjumper hat natürlich 0 Watt Unterstützung und 0 Newtonmeter. Beim großen Levo sind es klassisch wie bei allen E-Mountainbikes ein bisschen über 500 Watt und so circa 80, 85 Newtonmeter halt Peakleistung. Und beim Levo SL sind es jetzt nur so circa 230 Watt und 35 Newtonmeter. Das heißt, es unterstützt. Specialized hat es so gesagt, es ist zweimal du. Also, beim Levo sagen sie, es unterstützt dich quasi mit der vierfachen Kraft, die du selber hast. Und beim Levo SL sagen sie, das unterstützt dich mit der zweifachen Kraft, die du selber hast. Es ist auch ein ganz kleiner Akku nur verbaut, der dennoch sehr, sehr weit reicht.
Was heißt weit?
Quasi genauso weit wie ein 650 Watt Akku bei einem großen Motor. Also der verbraucht auch der Akku nur ungefähr die Hälfte von dem, was er an einem großen Motor verbrauchen würde. Das hat halt die Gründe, weil der Motor also dieser neue kleine Motor sehr, zum einen sehr effizient ist, zum anderen aber auch, weil er einfach halt nicht so viel Power hat. Ein Smart-Motor braucht halt auch deutlich weniger Sprit als der Motor in der S-Klasse.
Mhm, ja, ja.
Fährt dafür halt auch nur nicht so schnell. Und deswegen ist es eine spannende Sache, glaube ich, weil es wirklich so ein bisschen die Brücke schlägt. Es fährt sich extrem natürlich. Also es ist, glaube ich, vermutlich so das erste EMTB, was man auch mit ausgeschaltetem Motor wirklich halbwegs vernünftig fahren kann. Mhm. Man kann es auch über diese Grenze von 25 km/h hinaus ganz normal treten. Also man merkt das kaum, dass der Motor dann nicht mehr unterstützt. Man hat aber allerdings, wenn man jetzt, oder um es ein bisschen anders nochmal zu erklären, wenn man von einem normalen E-Mountainbike runtersteigt und dann auf das Levo SL steigt, denkt man erstmal, ach du Scheiße, Motor ist kaputt.
Mhm.
Weil es dann im Vergleich halt so wenig schiebt.
Mhm.
Kommt man natürlich wiederum von einem Biobike dann oder von einem Pushbike, dann merkt man es natürlich schon, oh, okay, da schiebt ja doch ein bisschen was. Also es hilft definitiv, wenn man so diesen E-Bike-Gedanken mit sich trägt, so, okay, ich habe 2 Stunden Zeit, wie viel kann ich jetzt fahren? Mit einem normalen Bike schaffe ich vielleicht 2 Abfahrten und mit dem Turbo-Levo würde ich, also mit dem großen Levo würde ich vielleicht 4 schaffen und mit dem schaffe ich dann halt vielleicht 3.
Ah ja, okay.
Also, es ist sehr so zwischen den beiden Welten, was halt wirklich klasse ist, dass es sich vom Handling halt auch fast wie ein normales Rad anfühlt. Also es fühlt sich eher wie ein bisschen schweres Enduro an. Also man kann völlig problemlos damit springen, Bunnyhops etc. All das, was einem mit einem schweren, dicken E-Mountainbike dann halt doch einfach schwerfällt, was mir auch oft so beim E-Mountainbike-Fahren so den Spaß raubt. Also klar, man kann über alles drüber brauteln. Aus der Ruhe bringen lässt sich so ein 24-Kilo-Rad ja eh nicht, aber wenn man mal so mal eben um die Kurve flicken will oder mal mit einem Bunnyhop über einen größeren Baumstamm mal drüber hupfen will, dann bricht man sich halt mit so einem schweren Ding immer gefühltes Kreuz. Und das ist jetzt mit dem Rad tatsächlich nicht der Fall. Dennoch, das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend, ob dieses Rad wirklich eine Käuferschicht findet. Also nicht nur, weil es in den Top-Versionen auch sehr, sehr teuer ist, sondern weil es vielleicht wirklich so, ja, demjenigen, der ein E-Mountainbike will, dem ist es dann halt nicht eh genug.
Mhm.
Und der Rest bleibt vielleicht da dann doch beim klassischen Bike. Von daher wird's extrem spannend, was da passiert. Und ja, genau über das haben wir uns sehr, sehr lange und sehr ausführlich unterhalten.
Sehr ausführlich, okay. Also knapp eine Dreiviertelstunde, wo ja auf alles eingeht, Entwicklung etc., Blick in die Zukunft und so weiter.
Mhm.
Okay, damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß und hört euch auch unseren nächsten Podcast an.
Hand aufs Herz, wann bist du das letzte Mal Mountainbike ohne Motor gefahren?
Boah, jetzt fängst du mit einer schwierigen Frage an. Bei meinem letzten USA-Aufenthalt oder Besuch im Dezember. Weil kein anderes Rad gerade da war.
Ist ja nicht so lange her. Und wie war's?
Komisch. Weil es, klar, man gewöhnt sich relativ schnell wieder an das Rad, aber du fährst halt nur 3 Runden in Santa Cruz anstelle 5. Und ich fahre lieber 5.
Ja, um es vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, Jan ist quasi so ein bisschen das Mastermind hinter den Specialized Turbo-Rädern, also hinter den E-Bikes von Specialized, die eins nach dem anderen ja wirklich in der Szene auch Maßstäbe gesetzt haben. Aber das war ja auch nicht immer so. Als wir uns, glaube ich, kennengelernt haben, das ist inzwischen wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her.
Eine Weile her, ja.
Da hast du ja noch ganz andere Dinge gemacht, oder vielleicht stellst du dich einfach mal ein bisschen vor.
Okay. Fangen wir von Anfang an. Jan Talawasek, mittlerweile, du musst nachrechnen, 43 Jahre alt, Maschinenbau studiert, Fahrzeugtechnik. Nach meinem Studium Kurzaufenthalt bei Audi, ich habe kapiert, dass Autos nicht mein Ding sind. Bin 4 Jahre bei Wotec gewesen. Ich glaube, wir sind uns damals auch bei Wotec mal über den Weg gelaufen.
Später, glaube ich, erst. Tatsächlich erst bei Specialized.
Wahrscheinlich, ja. Seit Anfang 2005 bei Specialized. Bin als Deutscher rübergezogen nach Kalifornien. Meine Frau mitgenommen. Dort habe ich einige Jahre Full Suspension Mountainbike entwickelt, primär mit Fokus eigentlich auf Full Suspension und Carbon. Plattformen wie Epic, Stumpjumper, Enduro kam aus meiner Hand. Nur zusammenzufassend, die erste Tapered Stereotype Gabel überhaupt in der Mountainbike-Welt kam aus meinem Rechner. Through Axle Cross Country kam aus meinem Rechner, Autosac etc. Hab dann relativ bald das ganze Mountainbike Engineering drüben übernommen. Das ein paar Jahre gemacht und hab dann irgendwann realisiert, dass man ein zweites Hobby dahin zubringen kann. Und das ist mein Faible für Elektro, Elektronik, Steuerungen. Und hab darum gebeten im Prinzip, dass man mir vertraut und dass wir eine E-Bike-Abteilung gründen. Hat mich am Anfang ein bisschen dumm angeschaut. Um es abzukürzen, 2010 haben wir die ersten E-Bike-Projekte angefangen. Damals war ich noch in den USA, in Kalifornien. Mitte 2011 zusammen mit Marco Sonnereger, Produktmanager, sind wir dann in die Schweiz gezogen, haben unser Schweizer R&D-Office aufgemacht. Und seitdem entwickeln wir Turbo-E-Bikes in der Schweiz.
Wie gesagt, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre länger. Und ganz ehrlich, als wir uns kennengelernt haben, da war Mountainbike für mich noch gar nicht vorstellbar. Also ich hätte zu dem Zeitpunkt nie gedacht, dass es sowas gibt. Wann hast du gemerkt, okay, da kommt was?
Ich muss zugeben, also am Anfang, klar, wir kennen alle die Anfänge vom E-Bike. Das war der elektrifizierte Rollstuhl. Das war für unsere Großeltern und für Leute, die Hilfe brauchten. Ich muss jetzt echt zurückdenken. Aber wir gehen auf Enduro 2009, 8. Ich hatte immer so diesen Projektnamen E6 Trail. Electric 6-Inch Trailbike. Das war immer mein Traum. Das wollte ich irgendwann mal machen. Warum? Weiß ich nicht. Ich hatte einfach relativ früh auch gemerkt, Mountainbiken macht Spaß. Ich habe tierisch Spaß am Hochfahren. Aber wenn man es einfach öfter machen kann und im gleichen Zeitrahmen, dann macht es noch mehr Spaß. Genau. Also ich möchte sagen, der erste Gedanke geht zurück auf 2008, 2009, so um den Dreh rum. Da waren wir allerdings noch weit weg und hatten nicht gewusst, was das alles heißt. Also da hatten wir keinen blassen Schimmer von irgendwas.
Du bist ja jetzt auch keiner, der den Rollstuhl zwingend braucht. Also du bist ja auch fit und fährst super Mountainbike. Was fasziniert dich selber an dem? Also warum fährst du selber gerne E-Mountainbike? Du bräuchtest es ja nicht.
Nee, stimmt. Also ich versuche halbwegs fit zu bleiben. bin kein Rennfahrer, aber ich komme die Berge schon noch selber hoch. Was faszinierend ist, okay, Familienvater, 3 Kinder, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe wie jeder andere auch eine Mittagspause, die irgendwann zu Ende ist und irgendwann wird es abends dunkel. Am Wochenende hat man noch andere Sachen vor. Und relativ schnell realisiert, dass ein E-Bike, nicht nur, dass es jetzt dieses, man kennt jeden, man setzt sich drauf und hat das Grinsen im Gesicht, weil man berghoch geschossen wird. Darum geht's ja gar nicht. Man kann in der verfügbaren Zeit, die jeder zur Verfügung hat, einfach mehr Spaß haben. Und man kann noch mehr Trail erobern. Es ist interessant. Wir haben ein sehr gutes Trail-Netzwerk um Schweizer Office. Als wir angefangen haben, Levo zu fahren, was wir an Trails gefunden haben, neue Trails, weil man einfach ausprobiert und noch weiter in die Wälder und noch weiter in das Trail-Netzwerk reinkam. Das ist faszinierend. Und irgendwann merkt man bei den ganzen E-Bike-Rides, die Herzfrequenz ist oben, man ballert genauso mit hohen Powerwerten, man fährt nur mehr. Und dann fragt man sich, hey, warum sollte ich überhaupt noch ein Pushbike fahren? Wir nennen die nicht motorisierten Fahrräder bei uns Pushbikes. Wenn ich auf einem Levo das Gleiche habe, nur mehr. Und darum ging's auch. Auch interessant, als wir das Levo damals angefangen haben zu entwickeln, war das Ziel, wenn wir Sonntag früh in den Keller gehen und wir sind in der Luxussituation, dass wir mehr oder weniger alle Fahrräder zur Verfügung haben. Und man nimmt ein Levo aus freiwilliger Entscheidung, weil man Lust drauf hat und nicht, weil man muss aus irgendeinen Gründen. Dann haben wir das Ziel erreicht. Und genauso haben wir auch das Levo entwickelt. Also nicht, weil irgendjemand Marketing, Business gesagt hat, wir müssen hier und da, sondern wir haben das Ziel für uns. Und das haben wir erreicht. Und du hast mich vorhin gefragt, wann ich das letzte Mal Pushbike gefahren bin. Ich sag's mal andersrum. In den letzten 2 Jahren habe ich weniger als 10 Pushbike-Rides. Mhm. Also freiwillig setze ich mich nicht mehr drauf.
Das ist vielleicht ganz, ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist, aber als ich das erste Mal auf einem E-Mountainbike saß, bekannter Hersteller, der damit danach ziemlich groß rausgekommen ist, habe ich für mich sofort gedacht, wow, okay, da passiert was. Aber das Rad war beschissen. Also auf gut Deutsch. Da war quasi alles falsch dran, was man an einem Mountainbike falsch machen kann. Es war zu kurz, es war zu steil, es war zu schwer. Wo habt ihr da angesetzt? Oder weil, also wie kam es dann zum Levo?
Okay, Levo, wir waren ja einer der letzten überhaupt am Markt, die ein E-Mountainbike gebaut haben. Also jeder Hersteller weltweit hatte bald ein E-Mountainbike. Bis auf Ausnahme von ein paar, die heute noch keins haben. Wird sich auch ändern. Unser Ansatz generell bei Specialized, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf E-Mountainbikes, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig und dann ziehen wir es durch. Und wir nennen kein Mountainbike ein Mountainbike, wenn sich nicht so fährt, wie wir Mountainbike fahren. Da muss die Geometrie passen, da muss Suspension passen, da müssen die Bremsen passen, da muss Kinematik passen, da muss auch die Optik passen und Standoverheit und die Steifigkeit und dieses ganze Gesamtpaket. Wir verkaufen ja nicht nur irgendwie ein paar Rohre mit einem Motor dran geschweißt, sondern wir verkaufen mittlerweile eine Experience. Und wenn die als Gesamtpaket nicht passt, dann machen wir es nicht. Oder wir sagen so above and beyond und investieren in alles. Und dann entwickeln wir halt dieses Mountainbike. Aber nimm's Levo. Wir haben extrem lange gewartet, weil die vorhandenen Antriebssysteme am Markt haben uns nicht erlaubt, das Rad zu bauen, was wir wollten. Ging nicht. Anschraubbatterien, die Motoren haben uns nicht gepasst. Und der Durchbruch war im Prinzip dann, dass wir einen Motorenhersteller gefunden haben, mit dem wir eine Kooperation eingegangen sind, wo wir den hintunen könnten, dass er passt für uns, der uns auch so entspricht von dem, was wir erwarten von einem Motor. Also es soll ja kein Motorrad sein, sondern es muss ein echtes Fahrgefühl sein. Und wir wussten dann relativ schnell, dass man Technologien, was Batterie, Display, Stecker, Software etc. ist, dass man das selber aneignen müssen. Und da haben wir glückliche Situationen. Unser Besitzer Mike Sinjard hat es kapiert. Der hat uns einen Geldbeutel aufgemacht und hat uns mehr oder weniger das Budget gegeben, Leute, Experten dafür heranzustellen und in diese Kategorie zu investieren. Weil wenn wir nur shoppen gegangen wären, hätten wir das nie machen können. Also wir muss die Technologie, die anlernen, muss die richtigen Leute haben, muss die richtigen Komponenten genau für diese Experience, die wir wollen, eigentlich entwickeln. Weil kaufen kannst du nicht. Und das machen wir, das ziehen wir durch. Also das, von vorn bis hinten, wenn wir etwas wollen, dann machen wir das.
Wie schwer war das bei Mike Sinjard? Weil ich meine, Specialized ist für mich früher immer eine Marke gewesen, oder ist es immer noch, die natürlich auf der einen Seite einen Race-Fokus hinter sich hat. Ich meine, ja. Ihr habt Cross-Country-Teams, ihr habt Downhill-Teams, ihr habt Weltmeistertitel noch und nöcher gewonnen. Auf der anderen Seite war Specialized für mich auch immer, ich glaube, vom ersten Stumpjumper an war es immer Synonym für mich auch für Trailriding, für pures Mountainbiken einfach. Ja. Und dann kommst du und sagst, ich mach jetzt ein Elektrofahrrad. Und genau. Mike hat dich nicht rausgeschmissen.
Nee, aber ganz im Ernst, er war nervös. Weil es gibt andere Hersteller, die in der Vergangenheit versucht haben, Motorräder zu bauen und sind damit Vollgas an die Wand gefahren. Und Mike hat es geschafft, die Marke zu einer absoluten Performance-Marke über die Jahre hinzubekommen und hat schon Angst gehabt, dass wir hier von etwas wegdriften und den Fokus verlieren, für was wir stehen. Hat dann aber relativ schnell mit Prototypen, die wir ihm gegeben haben, gemerkt, dass das eigentlich alles beinhaltet, wofür die Marke steht. Es ist Performance, es ist, wir bringen die Leute zum Trailriden, wir Leute haben Spaß drauf und er hat eigentlich über Nacht kapiert, welchen Stellenwert es hat. Und eine der ersten Aussagen war von ihm auch, er hat das Gefühl, dass es einen größeren Impact für die Industrie hat als damals die Entwicklung der Federgabel. Rückblickend muss man sagen, so daneben war er gar nicht. Und hat uns einfach mal erlaubt, irgendwas zu machen. Okay, was uns extrem zugute kam, ist, wir haben uns isoliert vom normalen Entwicklungsteam. Wir haben wie ein Startup-Unternehmen in der Schweiz, im netten Kam, einen R&D-Office aufgemacht. Wir konnten unabhängig von allen anderen, unabhängig vom Alltagsgeschäft, unser eigenes Ding machen. Das heißt, wir haben das Alltagsgeschäft eigentlich nicht interrupted, also unterbrochen oder irgendwie Leute auf falsche Gedanken gebracht. Wir haben unser eigenes Ding gemacht und konnten so eigentlich als Startup nebenher das Ganze großziehen. Wichtig war nur, es muss ein Produkt sein, das würdig ist, den Namen Specialized zu tragen. Also wir hätten bloß nicht irgendein Hardtail rausbringen können, wo einfach nur, ich sag jetzt ganz banal, Bosch erste Generation einfach angeschraubt war mit einem externen Akku über irgendwelche Schellen rangeschraubt. Das ist nicht Specialized, das sind nicht wir. Das hätte Mike nie zugelassen.
Und wie ist das jetzt? Ich meine, Specialized macht ja nach wie vor Stumpjumpers und Enduros und Demos
und immer noch sehr erfolgreich.
Und Epics und die, ja, erfolgreich und auch gut. Gibt es da jetzt irgendwie, seid ihr jetzt die Konkurrenz im eigenen Hause oder gibt's einen riesen Shift jetzt zu euch und ihr seid auf einmal doppelt so viel wie die Jungs in Morgan Hill, also in den USA, oder was passiert da jetzt bei euch?
Ja, es ist ganz spannend. Also das ist nebst dem Produkte entwickeln, drehen wir die ganze Firma auf den Kopf. zu Beginn hat uns jeder ignoriert. Weil, was, lass die machen, das ist sowieso nur eine Blase. Nebst Fatbikes werden irgendwann die E-Bikes auch wieder kollabieren und wir werden sie nicht mehr sehen. Irgendwann kamen dann die ersten Kollegen aus USA und so, ja, darf ich das auch mal probieren? Und haben ein bisschen Interesse geweckt. Wir sind schon sehr competitive aufgebaut und oder aufgestellt und wir haben monatlich haben wir Charts, wo wir Umsatzzahlen für die jeweilige Kategorie sehen. Und irgendwann ist halt E-Bike gewachsen und gewachsen und gewachsen und plötzlich merken andere Kategorien, primär am Anfang Mountainbike, von denen, oh, da tut sich was. Und da war natürlich Competition da. Und dann muss man Leute zusammenbringen, muss ihnen zeigen, dass wir sind die gleiche Firma, wir gehören eigentlich zusammen. Und wir können nicht ohne euch und ihr könnt nicht ohne uns in Zukunft. Wir sind angewiesen auf Prüflabor in USA, auf Column Graphic in USA, aber primär auch Suspension, Kinematic Layout, sehr viel Carbonentwicklung kommt aus USA und jetzt mit Hilfe aus Freiburg auch. Und das funktioniert nur als ein Team. Also die heutigen Räder könnten wir aus der Schweiz nicht machen. Wir verstehen das, wir nennen es Turbo Technology System, extrem gut. Batterie, Kabel, Stecker, Software, Display, das ist alles unseres. Die erste Integration machen wir. Aber vieles andere außenrum, warum sich ein Turbo Levo heute so gut fährt, das ist ein globaler Erfolg. Und das hat aber Zeit gebraucht. Wir haben Leute aufs Rad setzen müssen, Teambuilding etc. Und was wir heute erreicht haben, Turbo ist nicht mehr nur unser Schweizer kleines R&D-Office, Turbo ist ganz specialized. Wir haben es erfolgreich eigentlich in jede Abteilung reingebracht und es gibt nicht mehr nur noch eine E-Bike-Abteilung, sondern das ist integriert in bei Road ist Turbo mit drin, bei Mountain ist Turbo mit drin, bei City Active sind wir mit drin. So wie es damals Hardtails und Full Suspension gab, ist heute auch alles ein Mountainbike. Heute ist halt ein E-Bike auch ein E-Mountainbike, auch ein Mountainbike.
Hilft dir das dann vom Standing her, dass du ja im Prinzip genau das, in Anführungszeichen, das andere vorher ja selbst gemacht hast, also Carbonentwicklung, Suspensionentwicklung, Geometries, man ja. Specialized Pushbikes, so wie du es nennst oder wie ihr es nennt, waren ja auch unter, als du das Engineering da gemacht hast, waren es ja auch erfolgreich.
Na klar, logisch hilft es. Also wenn man wenn es zu harten Diskussionen kommt und man hat eine gewisse Reputation in der Firma, dann hören auch Leute zu. Da kann nicht irgendjemand von der Straße kommen und argumentieren, der muss sich erstmal einen gewissen die breite Brust anarbeiten. Das hilft auf jeden Fall. Also das ist wenn gerade bezüglich Mike vertraut mir, ich habe einen gewissen auf einer gewissen Position kann man auch meinem Chef widersprechen und das ist wichtig und die Position habe ich, also das funktioniert schon.
Aber war das am Anfang auch so, als du dann quasi mit dem Thema in die Schweiz gegangen bist? Also selbst für uns als Magazin war das so ein bisschen komisch, weil da geht jetzt der erfolgreiche Entwickler von Specialized geht mit 2-3 Mann in die Schweiz und und macht jetzt am Anfang das erste Rad war ja noch ein Urbanbike, glaube ich, und macht jetzt Trekkingräder mit Motor.
Genau, ist so. Also nach vielen Jahren erfolgreicher Mountainbike-Entwicklung mit Weltmeistertiteln und Olympiatiteln und unendlich vielen Testsiegern, dem sich abzuwenden und plötzlich ein Cityrad zu bauen mit einem Motor, von außen gesehen ein großer Schritt. Ich habe es dringend gebraucht, weil wir sind in der Mountainbike-Entwicklung so ich möchte nicht sagen nah am Optimum, aber wir feilen an ganz, ganz kleinen Ecken hier und da. Und die Revolutionen waren nicht mehr da. Und ich habe einfach gesehen, dass es da auf anderen Ebenen wesentlich bessere Möglichkeiten gibt, das die Art und Weise, wie Leute Mountainbike fahren, zu ändern. Und der Schritt, sich zuerst mal zu distanzieren und erstmal drei Schritte zurückzugehen und erstmal über ein City-Urban-Bike sich Technologie anzuarbeiten, ist wie so ein Sprungbrett. Du musst halt erstmal durchspannen, dass du vernünftig rausspringen kannst. Das war mir bewusst. Ich hatte allerdings keine Angst, also, wenn es nicht funktioniert, dann machst du halt was anderes. Also das brauchen wir wieder Mountainbikes. Aber es hat funktioniert. Es ist auf die richtige Karte gesetzt. Aber das hätte nicht schief gehen können. Also man, das war so glasklar für uns alle, dass das geht sich aus.
Jetzt bleibt die Entwicklung gerade im, oder so wie du es gerade gesagt hast, im Mountainbike-Bereich feilen wir seit Jahren irgendwie so ein bisschen am Optimum, auch wenn es immer, finde ich, so ein Schritt für Schritt geht's immer noch weiter.
Es geht in die richtige Richtung, auch jetzt gerade moderne Geometrie und Reifen, genau, etc. Ja. Also fahren Mountainbike vor 5 Jahren, das heutige fährt sich einfach besser, genau. Auch ohne Motor. Ich meine, das sind wir uns klar.
Nichtsdestotrotz werden ja die Schritte, die im E-Mountainbike-Bereich kommen werden, werden größer werden und da kommen wir vielleicht zu dem, was hier gerade passiert. Wir sind nämlich lustigerweise in einem Weinkeller, und zwar in Südafrika auf einem Weingut. Das hat einen Grund. Specialized hat ein neues Mountainbike hier präsentiert, was ich jetzt hier auch fahren konnte. Und es ist ein E-Mountainbike. Ich bin damit heute ein bisschen über 60, 65 Kilometer gefahren, 4 Stunden im Sattel. Und ich bin, um ehrlich zu sein, ganz schön platt. Und es war trotzdem ein E-Mountainbike. Also, vielleicht erklärst du mal, warum.
Ja, André ist platt, weil die Sonne geschienen hat.
Das stimmt allerdings. Es war unglaublich heiß heute.
Nein, es handelt sich um das Levo SL. Und das Levo SL ist ein großer Traum, der sehr viele Jahre gebraucht hat, um den zu entwickeln. Der Gedanke geht zurück in 2010, bevor wir überhaupt die E-Bike-Entwicklung hatten. Hatten wir schon Prototypen, damals Nabenmotoren, mit wenig Leistung. Und es war von vornherein klar, wir brauchen nicht so viel Leistung. Wir brauchen genauso viel Leistung, wie es notwendig ist, um Spaß zu haben, und nicht mehr. Alles mehr wird schwerer, wird teurer, wird vom Handling her, passt alles nicht. Haben vielen bewusst, wir haben erstmal ein Turbo S bauen müssen, ein Levo zweite Generation, ein Kennevo, und haben viel dazulernen müssen. Und haben es jetzt so weit gebracht, dass man nebst eigenem Display, nebst eigener Batterie, eigenen Rahmen etc. den komplett eigenen Motor entwickelt haben. Und der ist genau dahin getrimmt für ein E-Mountainbike, was den Performance-Biker anspricht. Sprich, ein S-Works aus der Kiste wiegt ohne Schläuche, sind wir bei 16,9 Kilo. Wir unterstützen mit 240 Watt, 35 Newtonmeter. Das gibt jedem beim Trailfahren die Leistung von einem Cool Harvey, Nino Schurter, wer auch immer gerade schnell ist. Das ist im Mountainbike-Bereich für die allermeisten ausreichend. Es ist ein sehr sportliches Fahren, es ist ein sehr angenehmes Fahren, es ist ein sehr natürliches Fahren. Und es gibt dir hoch eine E-Bike-Unterstützung, wie wir auch letzten 2 Tage gespürt haben. Und runter fährt es sich einfach wie ein normales Mountainbike. Es ist agil wie ein Mountainbike. Man kann es, wir nennen es in Englisch immer Flick Around. Es ist sehr dynamisch, es ist leicht. Man vergisst relativ schnell, dass es eigentlich ein E-Bike ist. Und man fährt wie auf seinem normalen Pushbike, nur ein bisschen schneller berghoch. Und in unseren Augen ist es nicht ein Ersatz für ein Levo, wie man es kennt. Aber es war ein sehr, sehr großer Gap, eine Lücke zwischen einem Pushbike und einem Levo. Und was uns am Levo ein bisschen ab und zu stört, ist dieses Dynamische, dieses Leichte, dieses ein Rad um die Ecke schmeißen. Aber auch für manche ist es das Rad aufs Dach vom Auto heben oder einfach den ersten Stock hochtragen. Also es ist nicht mehr nur auf dem Trail. Und genau diese Lücke haben wir mit diesem Produkt geschlossen. Und Warum sind wir beide platt? Weil das Rad trotzdem noch ein sportliches Fahren ist. Nichtsdestotrotz, wären wir mit dem Pushbike gefahren, wären wir nicht so viel gefahren. Wären wir mit dem Full-Size Levo gefahren, hätten wir manche Sprünge vielleicht, die wir heute gesprungen sind, und hier gibt's richtig gute Sprünge in Stellenbosch, wären wir vielleicht nicht gesprungen. Also ein sehr spannendes neues Produkt und wir freuen uns drauf, die Branche mit diesem Produkt wieder auf den Kopf zu stellen.
Ja, ich muss es natürlich jetzt auch ein bisschen bestätigen. Also es waren halt 60 Kilometer mehr oder weniger heute im oder 65 Kilometer halt im Race-Tempo. Also das war schon immer mehr oder weniger am Anschlag.
Wir haben geschwitzt.
Hoch wie runter und das Ganze in der Hitze hier. Ganz klar, das wäre mit einem normalen Mountainbike wäre ich jetzt nicht nur kaputt, sondern vermutlich irgendwo so halb unter der Erde. Und ja, definitiv, es fährt sich anders. Also es fährt sich wie ein nicht ganz leichtes Enduro, sagen wir es mal so. Aber es ist vom Fahrgefühl weit entfernt vom klassischen E-Mountainbike oder vom schweren E-Mountainbike mit 22, 23 etc. Kilo. Nichtsdestotrotz, wen wollt ihr damit jetzt ansprechen? Weil wenn ich jetzt aktuell so gucke und mir mal Anzeigen angucke oder auch wie die Firmen für ihr E-Mountainbike werben, dann steht da eigentlich immer drin, starker Motor, super Unterstützung, Drehmoment von 90 Newtonmeter, 800 Wattstunden Akku und so weiter und so fort. Also die ganze Industrie geht ja eigentlich gerade dahin, dass der Motor wird stärker, der Akku wird größer.
Muss er auch, weil der Motor powerhungriger ist.
Und
das
ihr
ist
kommt,
ja, das ist das, was das Leidtragen der großen Motoren ist.
Ihr kommt jetzt, ich sag's bewusst jetzt mal gemein, ihr kommt jetzt mit der Sparversion davon.
Genau, wir bauen einen kleinen Motor und eine kleine Batterie. Wen sprechen wir an? Das wird ganz spannend. Das muss, glaube ich, jeder auch ein bisschen für sich selber entscheiden. Also unter uns ganz ehrlich, wenn jemand mit dem Kinderanhänger mit zwei Kindern hinten drin auf die Alm hochfährt, der wird sich mit diesem Modell vielleicht ein bisschen schwerer tun. Wenn ich aber jemanden habe, der eine gewisse Grundfitness mitbringt und einfach Wert auf Trailriding-Qualität legt und sehr gern auch technische Strecken runterfährt, der sollte sich ernsthaft überlegen, dieses Rad mal Probe zu fahren. Generell Räder Probe fahren, man kann auf dem Datenblatt ein Fahrgefühl nicht rüberbringen. Wo kommt auch der Hintergedanke von dem Ganzen her? Ja, wir waren seit 2010 wollen wir das eigentlich machen. Wir machen sehr viel Market Research, wir fahren viel mit anderen, wir wissen auch, wie Leute unsere Produkte benutzen. Wir unterhalten uns mit vielen Leuten und die Frage kommt auch oft auf in irgendwelchen Focus Groups, wie viel leichter könnte man das Rad bauen, wenn man den Turbo Mode weglässt? Weil viele fahren einfach nicht im Turbo Mode. Und das Verlangen, leichte Räder zu bauen, ist schon immer da gewesen. Ich meine, das sieht man beim Levo. Das Full-Size Levo, je nachdem, wie man es aufbaut, kommt heute schon auf 20 Kilo. Aber das Verlangen noch leichter und die Leute sind gewillt, den Turbo Mode aufzugeben, weil sie nicht brauchen. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist eigentlich, okay, wenn ich das Ganze weiterspinne, wenn ich den Turbo-Mode wegnehme und einfach die Leistung halbiere, oder wir sind jetzt bei knapp 45% der Leistung von einem Full-Size-Libo, dann kann ich natürlich auch die Batterie kleiner machen und habe trotzdem die gleiche Reichweite. Das ist auch ein Punkt. Also haben wir jetzt, saugen wir das Ding jetzt nach einer Stunde leer? Nee, wir haben es heute wieder bewiesen, können locker 1000 Höhenmeter fahren auf der internen Batterie. Und obendrauf haben wir noch einen Range Extender, eine externe, da kann ich pro Flasche das Ganze nochmal um weitere 500 Höhenmeter erweitern. Und wenn ich drei Flaschen dabei habe, dann habe ich mehr Energie, als ich überhaupt fahren kann. Das heißt, die Reichweite ist eigentlich interessanterweise in Fahrstunden identisch mit dem Levo. Das heißt, wenn ich zwei Leute losschicke, einen mit dem Levo und einen mit dem Levo SL, und beide fahren los im im Turbo-Mode, die sind nach gleicher Fahrzeit in Stunden leer. Warum? Einer hat einen Riesenmotor und saugt das Ding schneller leer, der eine hat einen kleinen Motor und fährt sparsamer. Und das zahlt sich eben aus. Und eben zurückzukommen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir entwickeln Mountainbikes, die sich so fahren sollen, wie wir das erwarten. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie eine Mogelpackung wäre, das wird man ja selber nicht fahren. Und was bin ich die letzten zwei Jahre gefahren? Ich bin ausschließlich Levo SL gefahren. Außer es gab gestern, wir durften nicht. Nichtsdestotrotz, was auch ganz spannend ist, ich nehme gern unser Office als Indikator, wie gut ein Produkt ankommt. Wir haben im Office auch Mitarbeiter, die sind Levo-Fahrer, die genießen die 90 Newtonmeter berghochballern und runterschredden und mehrere Runs. Und das ist einfach, das ist ein anderes Fahrgefühl, das ist ein anderer Fahrer. Und es ist ganz schwer zu sagen, was ist für wen geeignet. Wichtiges Ausprobieren. Aber auf jeden Fall, es ist ein neues Produkt, was so noch nicht da gewesen ist, und es ist eine neue Art von Mountainbiken, die einigen die Augen öffnen wird.
Definitiv, also wird auch für uns, Stichwort Test, gar nicht so einfach, das jetzt einzuordnen, weil es Stand heute erstmal alle Kategorien sprengen. Also wenn wir es mit einem klassischen E-Mountainbike vergleichen würden, wird es irgendwie hunderte von Punkten mehr beim Gewicht bekommen. Und die ist wahrscheinlich gleichzeitig
bei... Null Punkte bei Power.
Genau, bei der Kraftunterstützung wieder verlieren würde. Reichweite, wie du es gesagt hast, da kleiner Einschub von mir. Das ist in der Tat faszinierend. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, als ich gehört habe, wie viel, 310 Wattstunden, richtig?
320 Wattstunden
Akku intern, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich nach einer halben Stunde nach Hause laufe. Ist aber mal so gar nicht so. Also das was Jan gerade gesagt hat, ist tatsächlich richtig. Also die Reichweite entspricht quasi dem, was jetzt der normale E-Mountainbiker irgendwo so zwischen 500 und 600 Wattstunden kennt.
Richtig.
Würde ich jetzt mal korrigiere mich so ganz grob. Ja. Kommt ja auch immer aufs Mountainbike an oder aufs das Gewicht, dann kommt auf die Reifen. Gibt es ganz viele Faktoren, ist schwer einzuschätzen, aber es ist bei weitem nicht so, dass man mit dem Levo SL jetzt nur ein Rad hat, mit dem man nur 10 Kilometer weit kommt. Also ganz im Gegenteil, dafür gewinnt man unglaublich viel natürlich beim Handling. Auch das, was Jan gerade gesagt hat. Das allererste, was mich jetzt am Levo SL tatsächlich fasziniert hat, war das allererste Hochheben. Man kennt es vom klassischen E-Mountainbike, man hebt es hoch und denkt sich, um Gottes Willen, das heb ich nie in den Keller, das heb ich nie aufs Auto. Und wenn man das Levo SL hochhebt, dann fühlt sich das erstmal wirklich an wie ein Mountainbike. Also es ist erstaunlich, was die 4 Kilo da irgendwie ausmachen.
Ich habe noch einen allerersten Rahmen, den ich je in meinem Leben entwickelt habe, war ein Downhill-Rahmen. Und ich habe dieses Rad noch im Keller stehen. Das ist schwerer als mein Levo SL. Das wiegt irgendwie 18, irgendwas Kilo. Und das mein persönliches Levo SL wiegt, je nach Dreck und wie Milch in den Reifen ist, zwischen 15,9 und 16,1. Das ist ein Gewicht, was völlig akzeptabel ist. Es ist... Wenn ich mich heute auf den Trail stelle, wo sehr viele Enduro-Räder unterwegs sind und einfach mal die ganzen Räder wiege, es gibt heute genügend Enduros, die wiegen genau das. Also das ist ein akzeptiertes Gewicht für ein Trailbike. Und André sagt, das erste Hochheben ist auch so der erste Bunnyhop. Man merkt, hui, das funktioniert ja.
Ja, das geht. Das geht. Ohne sich unfassbare Muskelmasse im Oberkörper antrainieren zu müssen.
Richtig.
Jetzt kommt es... Das S-Works out of the box mit 17,1 Kilo, ich denke in Größe M, gemessen vermutlich, oder?
Gemessen Größe L mit Schläuchen ohne Pedale. Okay.
Sogar nochmal ein bisschen größer.
Und inklusive Werkzeug im Steuerer.
Das hängt auch noch mit drin. Das kostet natürlich auch eine Stange Geld. S-Works Liga halt. Nichtsdestotrotz, wenn ich das Geld eh schon habe, dann würde ich es ja wahrscheinlich auch noch problemlos getuned kriegen. Noch mehr Race-Reifen drauf.
Richtig, kann ja jeder...
Hier noch... Ist da das Ende der Fahnenstange gar nicht erreicht? Oder?
Überhaupt nicht. Also das ist ein relativ schönes Basispaket, was wir ausliefern. Es ist sehr trail-orientiert mit Trail-Grid-Reifen, mit großen Bremsscheiben, mit stabilen Laufrädern. Wir wollen, dass es aus der Kiste raus ein fahrbares Trailbike ist, was nicht gleich auseinanderfällt. Nichtsdestotrotz, du kannst es in mehrere Richtungen tunen. Du kannst vorne auch 160er Gabel mit noch dickeren Reifen und Stahlfeder hinten reinmachen und kannst ein echtes Spaßrad rausbauen. Du kannst aber auch, was ich bei meinem Rad, was ich hier gemacht habe, Cross-Country Race Laufräder reinmachen mit dünneren Reifen und hier und da ein bisschen abspecken und es eher für Touren optimieren. Also das ist dieses Basispaket gibt Tuning-Möglichkeiten nach oben und unten in alle Richtungen eigentlich.
In der Hinsicht jetzt weiter, also erwartest du, dass da jetzt andere Hersteller nachziehen? Also ein bisschen was gibt's ja, was alles noch nicht so richtig den Markt durchdrungen hat bislang.
Genau, also ich weiß, dass anderen wird nicht gefallen, was wir hier tun, aus folgendem Grund. Wir haben unseren eigenen Motor entwickelt und um dieses Rad zu bauen, gibt es im Moment keinen vergleichbaren Motor, der diese Performance abliefert, den man in absehbarer Zukunft kaufen kann. Und das heißt, wir werden eigentlich für das belohnt, was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist das große Investment in diese Kategorie. Und wenn ein Hersteller ABC dieses Rad mit dieser Performance bauen will, dann muss er entweder selber einen Motor entwickeln, wir haben 4 Jahre gebraucht, vielleicht schafft er schneller, oder hoffen, dass einer der Antriebshersteller der Bekannten heute einen Motor in der Tasche hat, der uns heute noch nicht bekannt ist. Also ich erwarte nicht, dass einer unserer Mitbewerber über Nacht ein vergleichbares Produkt hat. Was uns natürlich aus dem Hause Specialized freut, weil das Produkt existiert, wem es Spaß macht, kann er bei uns kaufen.
Du hast jetzt gesagt, der Motor ist 100% von euch oder von euch entwickelt. Ja. Wenn man das Cover abschraubt, dann sieht man den Namen eines, ich weiß nicht, ob ihn jeder kennt, aber zumindest eines großen deutschen Automobilzulieferers.
Richtig, also ganz klar. Also wir haben Visionen. Wir wissen, wie sich ein Motor anfühlen muss. Wir wissen genau, was wir wollen. Wir haben nicht eine Armee von Leuten, die Motoren mit Controller und Sensoren komplett bis in Serie produzieren können oder entwickeln und produzieren können. Also brauchst richtig, richtig gute Partner, die auch prozesssicher später richtig große Stückzahlen produzieren können, zum richtigen Zeitpunkt liefern können und das ist halt mit der Qualität und dem Service etc. Ist kein Geheimnis, wenn ich ein Cover abschraube, steht in großen Buchstaben die Firma Mahle da drauf. Die Firma Mahle ist ein sehr großer deutscher Automobilist. Headquarter ist gegenüber von der Wilhelma in Stuttgart. Aus manchen Office-Räumen kann man runterschauen auf die Elefanten. Ist ein sehr guter Partner von uns. Die Firma Mahle, wir haben sie gefunden. Die war ganz spannend. Wir haben noch nie ein Fahrradprodukt vorher entwickelt gehabt. Zumindest, was ich heute weiß. Und,
nicht, dass ich wüsste.
Ja. Genau, nicht bekannt, wer weiß. Und wir haben sie im Prinzip gefunden und haben sie motiviert, diese Ehe zusammen einzugehen und diese Development, diese Entwicklung eigentlich zusammen zu machen. Sie bringen unendlich viel Erfahrung aus der Mechatronik, aus der Sensorik mit, aus was NVH, Noise Vibration Harshness angeht, was Motorentwicklung angeht, aber auch eben dieses was die deutschen Automobilisten sehr gut können, ist große Volumen produzieren, prozesssicher mit sehr hoher Qualität und so einen Partner brauchen wir. Was wir können, ist, wir können sehr gut definieren, was wir wollen. Wir wissen genau, wir wollen so und so viel Watt, so und so viel Newtonmeter. Wir wissen, bei welchen Temperaturen wir fahren. Wir wissen, bei welchen Kadenzen wir fahren. Wir wissen, worauf wir auch das Augenmerk drauf legen müssen, wo wir sagen können, okay, da können wir was wegschneiden, dafür müssen wir hier drauf aufpassen. Und im Prinzip diese Entwickler an die Hand nehmen, zusammen auch mit unserer Entwicklung, wie es die Welle kommt von uns, die Gehäuseschalen kommen von uns, aber auch innen drin beim großen Layout innen drin sind wir sehr stark involviert. Es gibt einen Grund, warum die Kettenstrebe so kurz ist wie bei einem Stumpjumper, weil das ganze Motorenlayout so angepasst ist, dass man eben eine kurze Kettenstrebe fahren kann.
Ist das jetzt, bricht da irgendwie auch eine neue Welt an, dass jetzt die Fahrradindustrie, die ja auch schon einige Wandlungen hinter sich hat, es waren früher kleine Firmen oder Mini-Firmen im Prinzip, die viele nach der Boomzeit auch nicht mehr da sind. Das sind jetzt große Firmen, viele amerikanische Firmen, viele deutsche Firmen. Unglaublich viel deutsches Ingenieurswissen überall, bei fast allen Firmen. Und jetzt kommt auf einmal die Automobilindustrie damit dazu. Also gerade ja auch die Zuliefererindustrie. Ihr seid ja jetzt mit zwei großen deutschen Zulieferern quasi eine Ehe eingegangen. Ist das jetzt, ja, bricht da ein neues Zeitalter an?
Ja, schon. Also ich meine, ich komme aus der Vergangenheit. Damals Bretten, Tiefenbrunn, die Firma Wotec. Ich komme aus so einer kleinen deutschen Schmiede.
Inklusive diverser
Konkurse. Ja, ich habe 3 Insolvenzen damals mitgemacht. Nach der dritten habe ich gesagt, jetzt reicht, ich gehe. Es ist schwierig, weil man kann nicht aus Mitleid Innovation bremsen. Und man muss schauen, auch als kleine Firma, dass man irgendwie diesen Sprung schafft. Das gilt nicht nur für die Firmen, das gilt auch für die Radhändler. Die müssen genauso schaffen, dass sie den Sprung schaffen in die Elektrowelt. Aber eine Entwicklung, die wir im Moment stemmen, mit diesem Volumen, mit diesen Technologien, mit dieser Geschwindigkeit, es gibt wenig Firmen, die da mithalten können. Das ist so. Also das ist schade, aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder andere Möglichkeiten für kleinere Firmen. Ich schaue jetzt gerade die ganzen Komponentenfirmen an. Wir brauchen trotzdem einen Lenker und einen Vorbau. Wir brauchen auch eine Kette, wir brauchen eine Kassette, wir brauchen Reifenschläuche, Speichen. Wir haben gewisse Ansprüche, was Kettenblätter angeht, was Kettenführung angeht. Es gibt so viele Produkte am Fahrrad, die, weil das bleibt ein Fahrrad, das bleibt ein Mountainbike. Und das ist ja das Schöne dran, dass auch weiterhin da die ganzen Zulieferer, die Griffe, Bremshebel. Also in der Hinsicht ist es eigentlich das gleiche Spiel wie vorher. Was schwierig wird, ist, in der Vergangenheit konnte man relativ schnell seine eigene Fahrradmarke machen. Dann sind wir ehrlich, fliegt jemand nach Taiwan auf die Messe, sucht sich einen Rahmen raus, lässt ihn in grün lackieren, bestellt ihn in vier Größen und lässt ihn rüberschicken und schraubt eine Shimano XT-Gruppe ran. Diese Zeiten werden hart. Also sie werden sehr hart. Auf der anderen Seite ist okay. Es ist, auf der anderen Seite, was im Moment passiert, öffnet sehr viele neue Türen. Es sind kleine Firmen, die Softwarepakete anbieten, die sehr spannend sind, Displaylösungen, die sehr spannend sind, Steckerfirmen kommen rein. Die Liste ist unendlich, wenn man weiterdenkt, welche neuen Firmen die Möglichkeiten haben, da mitzumachen. Insofern, es verteilt sich nur anders, aber der Kuchen wird größer. Also das ist die Leute, die da mitarbeiten, das werden nicht weniger, das werden wesentlich mehr, die werden nur anders verteilt. Und jeder hat die Chance mitzumachen.
Sorgt das dann am Ende nicht auch wieder für, jetzt mal blöd gesagt, noch mehr Durcheinander? Ich meine, als wir angefangen haben, Mountain zu biken, gab es ein Mountainbike. Das war gleichzeitig das Cross-Country-Bike und das Downhill-Bike und alles. Genau. Inzwischen haben wir bei Mountainbike, es ist ja schon wieder fast zurückgegangen, aber natürlich immer noch unzählige Kategorien. Wir haben Cross-Country, wir haben Tour, Trail, wir haben All-Mountain, wir haben Enduro, wir haben Freeride, Downhill und so weiter und so fort. Und fängt das jetzt beim E-Mountainbike auch an? Gerade jetzt mit dem Turbo SL, was irgendwie eine eigene Kategorie ist. Auf der anderen Seite kommen E-Mountainbikes mit Schutzblech und Beleuchtung, die so ein bisschen so einen SUV-Charakter haben, ja. Und ja auch ihre Käufer finden ja auch zurecht.
Absolut, absolut. Also diese Segmentierung, die du ansprichst, die findet definitiv statt. Die ist auch gut so. Aber sie geht halt nicht klassisch wie früher in 20 mm Schritten. Sondern wir segmentieren halt anders. In SL-Power, in Full-Power, in Kenevo, bei uns ist es der Freerider, fast schon Downhill-Rad. Die SUV-Kategorie, die Urban-Kategorie etc. Und die Segmentierung ist eher auf der Experience und nicht so einfach nur stumpf am Federweg. Was mich persönlich sehr freut, weil es gibt, wenn ich am Federweg mich messe, es gibt Räder, die haben nur 120 mm, die fahren sich aber wesentlich besser als manche andere Enduros mit 160, die anders ausgelegt sind. Das heißt, diese ganze Segmentierung nach Federweg gefällt mir seit Jahren nicht mehr. Darum freut es mich eigentlich, dass wir gerade im E-Bike-Bereich eine andere Segmentierung reinkriegen. Spannend wird es dann nur, ich schaue jetzt gerade die Magazine an, wie testet man das, wie vergleicht man? Also ich meine, ich spreche es ganz offen aus, ich wünsche mir, dass der Kunde hat ein gewisses Budget. Man weiß ja heute nicht, kaufe ich mir einen, ich beziehe es jetzt mal auf Specialized, kaufe ich mir einen Stumpjumper oder einen Enduro, kaufe ich mir einen Levo SL, kaufe ich mir einen Full-Size Levo oder einen Kenevo und die untereinander zu vergleichen. Für den gleichen Trail, das ist spannend. Aber es gibt auch neue Möglichkeiten, dann die Räder zu vergleichen und zu testen. Also es bleibt spannend. Keine Ahnung, was für eine Segmentierung wir in 10 Jahren haben. Das Einzige, was gleich bleibt, wir haben Spaß am Biken. Wir haben Spaß am, also der Grund, warum Leute aufs Fahrrad steigen, jetzt nehmen wir mal den Trailbiker, das ändert sich nicht. Die Leute suchen Adventure, die Leute suchen Erfahrung, gepaart mit Fitness. Sie finden es schön, aus dem Alltag mal rauszukommen. Die Trails, Trails werden gebaut, aber im Endeffekt, wenn man jetzt schaut, 10 Kilometer ums Zuhause, die Trails sind noch relativ ähnlich wie früher. Das heißt, diese Motivation dahinter ist eigentlich gleich geblieben. Ändern nur ein bisschen diese Experience, diese Spielwiese, was wir eben an die Hand geben, um das, was er ums Zuhause rum hat, wie er das nutzt. Und das macht Spaß. Auch in dem Thema, will abschweifen, es gibt viele Kunden, die beschäftigen sich mehr mit dem Fahrrad vorher und nachher, als sie überhaupt Fahrrad fahren. Man hat ja immer zwei Hobbys, das Radfahren und das Fahrrad selber. Es gibt ja so viele Kunden, da gehöre ich auch dazu, die das Fahrrad am pflegen und tunen und viele stellen es dann noch ins Wohnzimmer und so. Und das hat ja eigentlich mit dem Fahrradfahren nichts zu tun. Und diese Experience davor und danach, ich überlege mir genau, wo ich fahre und Routen planen und danach werden alle Statistiken angeschaut. Und wir stehen ja da erst am Anfang von dem Ganzen. Das motiviert mich viel mehr, als irgendwo die Headtyp-Steifigkeit nochmal um 0,3 Newtonmeter pro Grad zu erhöhen. Das wird irgendwann langweilig.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wollte eigentlich noch fragen, wo wir in 5 Jahren stehen, und das hast du jetzt eh schon quasi mit beantwortet.
In einem anderen Weinkeller irgendwann.
Also vielleicht mit einem 10 Kilo EMTB oder vielleicht auch mit einem 15 Kilo Pushbike.
Eins wird sich nicht ändern, wir werden weiterhin Spaß beim Mountainbiken haben.
Das hoffen wir.
Jo.
Danke dir.
Danke dir.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.